Ja, Winrich Schäffbuch vorzustellen, das braucht es wahrscheinlich nicht. Ich denke, die meisten kennen ihn aufgrund von ganz unterschiedlichem Engagement, das sein Leben geprägt hat. Ich nenne nur mal so die Stichworte, die ich mit ihm, Bruder Schäffbuch, verbinde. Pfarrer in der Ludwig-Hofager-Gemeinde, Licht im Osten, Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte international. Also da ist einiges zusammengekommen, wo Bruder Schäffbuch sich engagiert hat. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, was macht ein so viel beschäftigter Pfarrer im Ruhestand?
Es gibt im Reiche Gottes keinen Ruhestand. Es hat ja der Virchow erfunden, dass ein Mensch mit 65 zu nichts mehr taugt. Der Virchow war ein großer Arzt und hat aber auch behauptet, der Mensch hätte keine Seele. Er hätte so viel Leichen seziert und nie eine Seele gefunden. Der hat es also bestimmt, mit 65 ist ein Mensch auszugliedern aus der Gesellschaft. Bei Gott nie. Und bei Gott ist man immer im Dienst, solange überhaupt noch die Puste geht. Und ich bin glücklich, dass man immer Aufgaben hat. Wir sind jetzt gerade zurückgekommen von Pellworm, wo eine Kurzbibelschule des Christusbundes war, hatten 2 Tage Pause. Und das ist immer wieder schön. Meine Frau freut sich immer wieder, wenn wir mal einen Tag zu Hause sind.
Das glaube ich auch. Aber Pellworm ist ja schön, da erholt man sich gut.
Ich kenne das, aus
eigener Erfahrung. Ja, eine andere Frage. Heute versuchen wir auch in Deutschland sehr Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wenn ich mich so umschaue, es gibt dauernd neue Ansätze, dauernd neue Methoden, die man versucht anzuwenden. Und ich habe manchmal den Eindruck, mit doch relativ wenig Erfolg. Was hat denn nach Ihrer Erfahrung Verheißung und was hat keine Verheißung? Kann man da irgendwie so was dazu sagen?
Also im Neuen Testament gibt es keine Methode, nicht mal eine Methode, wie die Gemeinde auszusehen hat. Apostel Paulus und die anderen Apostel haben eine sehr große Freiheit gegeben, wie wir das organisieren und machen. Darum bin ich immer sehr skeptisch. Es geht immer ganz anders, als man denkt, aber es ist wunderbar, dass in unseren Tagen Jesus viele Menschen noch zu sich zieht. Und das ist ein Geheimnis. Und ich würde jedem nur raten, dass wir einfach ganz hellhörig werden, wie der Herr führt. Ich bin immer wieder überrascht, ohne unser Zutun, wie vorhin der Bruder Höher erzählt hat, ist ganz gewaltig, was Jesus heute tut. Es kann niemand zu mir kommen, das ziehe ihn denn mein Vater. Und dieses Geheimnis muss man finden. Ich mache mir etwas Sorge, weil in allen Gemeinden und Gemeinschaften die Leute über das Limit hinaus belastet sind. Und dann immer merken, frustriert, es hat nicht geklappt. Nicht, das ist immer schwer, man hat eingeladen wie ein Weltmeister und dann kommt niemand und so, und das ist immer schwer. Und wir müssen, das ist schwierig, ich habe in meinem Leben auch immer gelernt, dass man immer viele falsche Dinge hat, die nicht zum Erfolg führen, weil man zurückkehrt dorthin, wo Gott uns brauchen will. Das ist die Schwierigkeit. Wo will Gott dich gebrauchen?
Vielen Dank. Eine dritte Frage noch. Das Thema Lied und Musik ist ja heute auch in vielen Gemeinden sehr populär. Es gibt von Ihnen und Ihrer Frau 2 Bücher, die, soweit ich das sehe, auch bei uns da und dort verbreitet sind, wo Sie auch Einblick geben, wie Lieder entstanden sind. Was bedeutet Ihnen denn ganz persönlich Glaubenslieder und wie gehen Sie damit um?
Also die Lieder, die uns wertvoll sind, sind ja alle nicht am Schreibtisch und nicht beim Spaziergang im Wald entstanden, sondern im Leid, in den schwersten Proben des Lebens. Und deshalb kann man sie auch dort wieder singen, in den großen Belastungsproben. Ich will nichts jetzt Negatives sagen über andere Lieder, aber ich weiß, wie schnelllebig Lieder sind. Als ich jung war, hat man Fahrtenlieder gesungen im Jugendwerk, da gab es sonst nicht. Und ich bin damals bei Freizeiten von Wilhelm Busch dabei gewesen und da hat man auf einmal schmetternd gesungen, Gott ist die Liebe. Das war völlig unmöglich. Aber die haben das so bärig gesungen, die jungen Männer, und haben dann zu den Evangelisationen eingeladen. Und das hat mich begeistert. In unserem Jugendwerk in Stuttgart konnten wir so Lieder nimmer singen. Und das hat mein Leben ganz tief berührt. Dir fehlt wohl noch der Friede, dein Herz ist freudenleer. das waren Lieder für mich. Da ist mein Glaube gewachsen. Und die herrlichen Evangeliumslieder, keiner wird zu Schanden, welcher Gott es hat. Und was ich so toll finde an den Liedern, es sind ja Bibelworte. Das kann man ja direkt verfolgen. Keiner wird zu Schanden, der deiner hat. Das ist ein Bibelwort. Und wenn das noch in Töne gefasst ist, dann ist ja das optimal zum Behalten im Kopf. Jetzt, heute Morgen hat mich auch wieder einer angehauen von den lieben älteren Brüdern, hat gesagt, sagen Sie doch was. Wir wissen immer, wo wir hingehen sollen. Unsere Lieder werden nicht gesungen. Nun, ich bin selbst bei Aussendungsgottesdiensten in charismatischen Gemeinden gewesen und ich drehe mich immer um und gucke und ich beobachte, dass bei vielen neuen Liedern oft nur ein Zehntel mitsingt, auch in charismatischen Gemeinden. Und das macht mich irgendwo stutzig. Außerstehende können die Lieder auch nicht mitsingen. Meine Frau hat viele Chöre gegründet, ist Kantorin und die kann oft auch nicht mitsingen, weil die Noten fehlen. Aber diese Not wird gar nicht gesehen, das ist ein Problem. Und ich meine immer wieder, dass wir darüber die alten Lieder nicht vergessen. Und wir müssen wieder junge Leute, ich freue mich ja so viel, junge Leute, also lern doch Bibelworte auswendig und lern doch Lieder auswendig. Als mein Freund Willi Ehret beerdigt wurde, der als Entwicklungshelfer in Afghanistan umgebracht wurde, was kann man denn da singen? Kann man bloß singen? In dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Oder unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Und das soll doch nicht verloren gehen. Das soll man doch nicht gegeneinander ausspielen. Die jungen Leute sollen doch ihren Spaß haben. Aber wo wollten junge Leute das gern erklären, dass das Bedeutung hat? Und ich weiß, dass es in jedem Verband auch eine Not ist. Der liebe Bruder sagte heute zu mir, er hat einen Freund im Siegerland, der sagt, ich weiß nicht mehr, wo ich hingehen soll. Ich brauche das und er findet es nicht mehr. Ich bin so froh, dass ihr noch so Lieder singt. Und nehmt bitte Rücksicht, weil der Trost des Glaubens, nochmal, die Töne machen nicht selig, sondern die Worte. Töne machen nicht selig, sondern Worte. Wir brauchen Worte voll Inhalt. Und daran wollen wir alle Lieder prüfen. War toll, das Lied habe ich nicht gekannt von Lehmann, aber toll, dass ihr das heute gesungen habt. So lerne ich gern wieder neue Dinge. Und wir wissen das, aber es geht so schnelllebig. Und darum bitte ich einfach, dass das noch auch beachtet wird. Und das ist für uns Alte und für die Jungen wichtig. Ich glaube, als junger Mensch war es für mich besonders wichtig.
Vielen Dank, Bruder Schiffbuch, auch für diese Einblicke. Herzlichen Dank. Wir freuen uns jetzt noch auf ein Lied von Katharina Neudig und dann auf die Verkündigung zum Thema, wie werden wir mit dem Frust fertig?
Sind ja gerade die Lieder, die eine Fundgrube sind, was Leute an Frust mitgemacht haben. Jeder weiß ja, wie das war, so bei Paul Gerhardt und seinen Kindern und seiner Elisabeth, die nach 13 Jahren Ehe starb und so. Aber dass ein Christian Skriver 10 Kinder beerdigen musste und dann noch vom Heiland singt. Und wie? Dass es ihm erst aufgeschlossen hat. Das ist ein Geheimnis und das wollen wir heute Mittag noch klären. Und ich lese, was der Paulus schreibt über die Leidensgemeinschaft mit Christus. Leider ist das Leiden bei uns als Predigtthema sehr weit zurückgedrängt. Wir kommen bei den verfolgten Christen immer wieder drauf, vergessen aber, die verfolgten Christen, die haben in ihrem kolossalen Druck, den sie haben, den Jesusfrieden gefunden. Ob wir ihn haben, ob wir ihn haben. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. In Pötten. Die zerfallen und die Macken haben. Damit die überschwängliche Kraft, die überbordende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt. Aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, ahnen, was das ist, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, diese Todesqualen des Gekreuzigten. Damit auch das Leben von Jesus an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immerdar in den Tod gegeben um Jesu willen. damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber, jetzt spricht der Paulus wieder zu den Irrlehrern von Korinth, aber das Leben in euch, ihr tut ja so, ihr habt ja immer Sieg, aber wir tragen dafür umso mehr den Tod von Jesus an unserem Leib. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch, denn wir wissen. Wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch, denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde. Und jetzt denken wir an die Lieben, die heute nicht unter uns sein können, die schon ein halbes Jahr gelähmt liegen im Pflegeheim, die seufzen und klagen. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird auch der Innere von Tag zu Tag erneuert, denn unsere Trübsal, die Bedrängnis, Luft mir nimmt zum Atmen, die ist zeitlich und leicht, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Im Blick auf den Apostel Paulus möchte man kaum mehr reden jetzt von unserem Frust, den wir haben. Er war ja so ein brennender Jesuszeuge, berufen, dieses Jesus-Evangelium vom Kreuz in der ganzen Welt zu verkünden. Und dann sperrt man ihn fortwährend ein, dann hat er einen Körper, der keine Kraft mehr hat, hat er rasende Schmerzen, dann wird er von Räubern gestoppt und kann immer weiter, dann kommen Hindernisse, dann gibt es Streit in den Gemeinden, wir müssen das Evangelium verkünden. Und wie sagen die jungen Leute, Paulus ist ganz cool. Das hat er nicht aus sich. Er blickt auf Jesus. Du wirst dein herrlich Werk vollenden, die Sache Jesu geht nicht unter. Auch wenn er seine Boten lahmlegt. Du hast das in deinem Leben, ich habe es in meinem Leben, dass wir dauernd frustriert sind in den großen Plänen, die wir haben. Wir wollten ja alles in Bewegung setzen. Wir haben es vorhin mit den Methoden gehabt. Wir wollten ja die ganze Welt zu Jesus führen und merken, wir haben den Weg noch nicht gefunden. Wir suchen noch immer irgendwas und unsere Mitarbeiter in der Gemeinde, die können nicht mehr. Die sind schon ganz abgearbeitet und sagen, nicht nochmal was Neues, wir können einfach körperlich nimmer. Und es kommt so wenig ans Licht, nur müde und frustrierte Mitarbeiter. Oft geht das bis zum Zusammenbruch. Und jetzt möchte ich ein Wort sagen für die jungen Leute. Unsere junge Generation, die hat das wieder ganz neu entdeckt, was sie alles will. Die Welt verändern und die Gemeinde bauen und groß Erweckung machen und evangelisieren. Und dann gehen die jungen Pastoren in das Amt und dann nach kurzer Zeit zerbrechen sie. Ich habe einem geschrieben, der mit 40 den Burnout hatte, gesagt, ich möchte mit dir reden. Das ist das Thema, das mich zeitlebens bewegt. Wissen Sie, was er gesagt hat? Ich möchte gar nicht mit einem Alten reden. Ich suche einen anderen Beruf, ich steige aus. Und ich weiß von vielen, die in der Depression gelandet sind. Gott sei Dank gibt es noch Kliniken. Aber das ist eine seelsorgerliche Frage, keine psychologische. Weil wir auf einmal merken, wir können es nicht, wir können es gar nicht. Steht in der Bibel dauernd drin von frustrierten Leuten. Ein Elia, das war ja ein Mann, der vor dem Ahab stand wie eine Eins. Und seiner Isebel, die hat er nicht gefürchtet, dieses Luder. Und er stand, der Herr, vor dem ich stehe. Und dann hat er den tollsten Sieg auf dem Karmel erlebt. Den tollsten Sieg, ein Wunder ohne Gleichen. Und am nächsten Tag liegt er in der Wüste und sagt, Herr, ich möchte sterben. Es ist genug. Kennen Sie das? Wenn schon ein Elia so einbricht, wundert es uns nicht, dass wir einbrechen. Ein Abraham, der dem Herrn folgte, ganz treu, in die Fremde, ohne eine Bestätigung zu haben. Und dann ist er 99 Jahre alt und der Sohn ist immer noch nicht geboren. Da stimmt doch was nicht. Und dann hat er nur das Wort des Herrn, ich bin der allmächtige Gott, der genügend schafft. Ein David, der einbricht an der eigenen Schuld. Keiner von uns kann so Lieder dichten wie der David. Ein Gottesmann ohne Gleichen. Ein Isaak, der sich von den Philistern immer das erlebt, dass sie ihm den Brunnen zuschütten und das im heißen Land. Und kein böses Wort und der Isaak schaufelt wieder einen Brunnen aus und die Philister schütten wieder zu. Und dann schöpft er wieder einen Brunnen und dann kommen die Philister wieder. Herr, ich kann's nimmer. Wenn das mein Leben ist, Frust können Sie erleben bei Petrus, der eingebrochen ist, der für Jesus große Schlachten schlagen will. Und dann kommt dieses Mädchen beim Feuer, beim Kohlenfeuer. Und zwar ganz harmlos. Du warst doch auch mit Jesus. Nein, ich will nichts zu tun haben mit diesen Menschen. Und er weint bitterlich, dass ich so versage. Dass ich so versage. Herr, es ist genug, nimm meine Seele von mir. Der Gedanke schleicht sich auch bei uns ein, den der Elia vielleicht auf die Form war. Ich bin nicht besser als meine Väter. Dachte Elia wirklich, er sei besser? Haben wir das auch nicht schon gedacht? Oder ist das vielleicht eine Versuchung für junge Leute, dass sie denken, wir machen das besser als unsere Väter? Wir können das ein bisschen flotter und schicker und toller machen. Und wie schwer hat der Paulus an seinem Dienst gelitten? Erdrückt, niedergeschlagen, mutlos. Und dann blickt er auf Jesus, sagt der Herr, hat's doch schon gemacht. Ich fand eine interessante Beobachtung bei Watchman Nee, der 20 Jahre im Straflager in China war. Er hat gesagt, wenn du betest, Herr, gib meinem Glauben Sieg, hast schon verloren. Brauchst nicht beten, dass dein Glaube Sieg hat. Jesus hat den Sieg. Du brauchst die Blickrichtung. Und dann sagt er, wie es im Epheserbrief heißt, ist unser Trautext, deshalb ist mir es ganz besonders. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, dass ihr erkennen mögt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm beruft seid. Und wie groß die Herrlichkeit ist, die er verleihen will. Und wie er gesetzt ist über alle Mächte dieser Welt. Darum ist dein Dienst nie vergeblich. Darum ist dein Dienst nie vergeblich. Mein erster Punkt, ja, bei vier Punkte. Gott führt seine Leute oft in große Tiefen. Oft, nicht immer, aber oft. Und das ist ganz verschieden. Manche mehr, andere weniger. Sondern als Jesus dem Petrus sagte, dass er ihn gürten und führen will, wohin er nicht will, sagt, und was wird mit Johannes, sagt, geht dich nichts an. Das ist ganz verschieden, wie der Herr Leute führt. Das wissen sie. Und wir wissen, wie schwer manche in unseren Gemeinden geführt werden. Aber das sind oft die, die uns am meisten Segen bringen können. Die ganz schwer geführten Leidenden. Leiden gehört zum Christenleben und die in der dritten Welt leiden mehr als wir im Westen und die jungen Leute leiden weniger als die Alten, so im Durchschnitt. Wir haben solchen Schatz in irdenen Gefäßen, das ist schon mal unsere Person, nicht bloß unser Körper, das ist auch unsere Psyche, das ist ja alles zerbrechlich. Das geht ja eine Zeit lang ganz gut mit dem frohen Mut. Wir sind verletzlich, wir sind verwundbar. Wir halten das einfach nicht durch. Und nicht bloß Krankheitsnöte sind das, sondern Verletzungen. Unsere Gemeinden sind voll von Verletzungen, die wir oft ungewollt einander zufügen. Die Boten des Evangeliums, wir haben schon heute Morgen gesprochen, die sind solche irdenen Gefäße, die zu Scherben geschlagen werden, die zerbrechlich sind, wie Müllschüsseln, die man für den Abfall hat, und bei der gleichen Belastung brechen sie zusammen. Wir wollten alle gern strahlen. Aber das hat ja ein Atheist gesagt. Die Christen müssen erlöster aussehen. Der hat ja gar keine Ahnung gehabt, der Nietzsche. Was Christen an Kreuz tragen müssen. Und das weiß die Bibel besser. Und die Bibel hat uns das nie gesagt. Christen müssen erlöster aussehen. Sondern da steht was drin von den schweren Leiden, durch die wir gehen. Und ich bitte euch, sagt das euch auch in euren Versammlungen, und mir ist das so wichtig, braucht ihr wirklich die Lieder von Gottvertrauen, Kreuz und Trost nimmer? Das sind doch alle die Lieder. Endlich bricht der heiße Tiegel vom Leiden. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Das sind doch die Lieder erfahren im Kreuz, im Leiden. Und da brauche ich es wieder. Können auch neue Lieder sein, aber die brauchen wir. Die fehlen ja in den ganzen Liederbüchern. Und die brauchen unsere jungen Leute am meisten, die nachher den Burnout haben, die Zusammenbrüche erleben. Unsere jungen Leute, die schon in der Schule es nicht ertragen, wenn sie die Versetzung nicht schaffen, die in den Uni-Prüfungen schon einbrechen und dann zum Psychologen gehen. Aber das ist eine seelsorgerliche Frage. Was ist mein Leben wert? Und Sie müssen das hören, dass der Heiland Jesus, ein herrliches Wort, der Heilbringer Jesus, mit zerbrochenen Leuten arbeitet. Mit Leuten, die an der Grenze ihrer Kraft stehen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht für uns. Paulus hat noch einen anderen Gedanken gebraucht, damit wir uns nicht überheben. Was ist denn das Überheben? Ja, wir machen's. Kennen Sie es bei den Politikern? Wir schaffen das. Ich will mal sehen, was die schaffen. Barack Obama hat eine Wutrede gehalten, am Ende seiner Amtszeit, weil er es nimmer schafft, mit der Waffenlobby. Und wir Christentum sagen, wir schaffen gar nichts, ohne Jesus kann ich nichts, ohne mich könnt ihr nichts tun. Herrliches Wort im Gleichnis vom Weinstock, ohne mich gar nichts. Ja doch, wir können Fußball spielen und Flugzeug fliegen, ja sicher. Aber nichts an Frucht schaffen und wirken, was Bedeutung hat, ohne Jesus geht gar nichts. War ja auch mal jung. Mein großer Traum war ja, ich wollte in die Mission und dann bin ich zur Mission gegangen. Das war damals die Basler Mission, die größten, die vielen evangelikalen Missionen gab es damals noch gar nicht. Die hat Gott erst später geschenkt. Und dann haben wir gesagt, wir schicken keine Missionare mehr raus. Dann bin ich widerwillig in die Landeskirche gegangen und da habe ich gedacht, so jetzt. Und dann habe ich mich 11 Mal beworben und keine Pfarrstelle bekommen. Und war vorher ausgemacht, wir heiraten, so kurz vor der Hochzeit haben wir endlich erfahren, ich soll gerade dorthin gehen, wo der Oberkirchenrat sagt, da soll ich nicht hingehen, das wäre die schwierigste Sache. Sind wir hingegangen und haben begonnen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt machst du mal eine tolle Jugendarbeit. Theo Sorg hat zu mir gesagt, du wirst mein Nachfolger als Jugendpfarrer in Stuttgart, das tut mir jungen Menschen immer gut. Und jetzt bin ich irgendwo im Schwarzwald gelandet, der erste Pfarrer in einer neu gegründeten Gemeinde, jetzt machst du Jugendarbeit. Wissen Sie, was kam? Wenige Wochen, tolles Programm, schließt die Tür auf und niemand war da. Das war ein Einbruch. Und an dem Abend saß ich an meinem Schreibtisch und las Bibel. Es gab damals noch keinen Fernseher, Gott sei Dank noch nicht. Dann haben wir Bibel gelesen, statt Fernseher gucken. Passt auf, dass ihr in euren Krisenzeiten nicht bloß im Fernseher die Augen vertreibt und eure Zeit vertreibt. Und da kam ich an die Stelle, der Herr wurde ihr Feind und stritt wider sie. Der Herr Jesus kann uns zerbrechen mit unserem Stolz, was wir alles können. Und da sind noch ganz viele Dinge gegangen. Wie ich nach Stuttgart kam, sollte eines volksmissionarische Amt. Aber der Oberkirchenrat hat plötzlich Nein gesagt, war schon berufen. Er hat Angst gehabt. Und dann hat sie gehen nach Stuttgart Hofhager und dachte ich, komm, da waren so viele Feindschaften. Ich dachte, ich bleibe kein Jahr. Sie wissen, wie es war. 30 blieb ich. Es ist immer ganz anders, wie der Herr führt. Das sind, unsere Empfindungen sind so falsch, was wir denken. Wir können gar nichts machen. Wir können gar nichts machen, sondern der Herr führt uns wie einen blinden Gaul. Und wir müssen sagen, Herr, wo willst du? Aber ohne dich läuft gar nichts. Und dann hat es war einzig der Herr, der das geschenkt hat. Dass das ging, dass eine Gemeinde das aushält, 30 Jahre, es glaubt einem keiner. Und dann noch mich. Dass das eine Gemeinde aushält und nicht überdrüssig wird. Verstehen Sie? Das sind alles Wunder Gottes. Und das ist so groß. Gott führt seine Leute oft in große Tiefen, dann erleben wir, aber der Herr, das ist das Große. In unserer Schwäche. In unserer Schwäche. Da kann man die beglückende Erfahrung machen, mein zweiter Punkt. In den Tiefen kann man beglückende Erfahrungen machen. Wie sagt der Paulus, da erlebt man die Auferstehungskraft von Jesus. Es war ihm ja ganz wichtig, ich möchte immer mehr von Jesus entdecken. Du hast ihn doch gefunden. Nein, du hast ihn noch gar nie gefunden. Meinst du kennst Jesus? Du kennst ihn doch noch gar nicht. Du hast eine ganz, ganz blasse Ahnung. Du sollst noch viel mehr von der Liebe von Jesus kennen. Wir sind über 50 Jahre verheiratet, aber es wird immer schöner. Ich entdecke immer mehr die wunderbare Liebe meiner Frau. Aber Jesus ist noch wunderbarer. Da kommt man immer tiefer hinein und wundert sich, wie barmherzig und gnädig Jesus ist, wie er Geduld hat mit uns. Das gibt's überhaupt nicht. Und das war Paulus so groß. Ich möchte immer mehr von dieser Auferstehungskraft von Jesus kennenlernen, für den es nie verschlossene Türen gibt. Ich war neulich lange Zeit so verzweifelt über Dinge. Und wir haben nachts nicht mehr schlafen können, gebetet. Sie kennen diese Stunden ja. Wir wussten immer, wie das ausgelöst werden soll. Der Herr hat's gelöst. Kennen Sie das? Man kann nur mit Bewegung davon sprechen, wie der Herr in seiner wunderbaren Kraft das löst. Und deshalb habe ich vorhin das gesagt, das sind gar nicht unsere Programme, aber der Herr hat in unserer Zeit noch etwas vor und er hat unser Volk noch nicht abgeschrieben, unser Land noch nicht abgeschrieben, unsere Gemeinschaft noch nicht abgeschrieben. Darum seid wach. Und ich möchte das all denen sagen, die immer denken, sie könnten, ja, das ist doch immer die Meinung, wir mit unserer Körperkraft, aber gerade diese Starken mit der Körperkraft, die jungen Leute, wie heißt da in Jesaja 40? Die jungen Männer, die klappen zusammen. Da ist die Seelenkraft plötzlich ganz klein und sie können gar nicht mehr. Und die Dunkelheit der Depression kommt und wenn sie die Leistung nicht bringen, und umso mehr wirkt der Herr mit seinen schwachen Werkzeugen. Wir haben ja hunderte von Mitarbeitern in dreijährigen Verträgen, Fachkräfte, tolle Ärzte, Fachärzte, Hebammen, Handwerker, was waren das, Professoren in die dritte Welt ausgesandt zum Dienst. Und wir haben sie ja vorher immer geschult und haben gesagt, es ist nicht eure Kraft, es ist nicht eure Kraft, es ist ausschließlich die Barmherzigkeit von Jesus. Die haben Kultur gelernt und wie man sie anpassen muss und wie schwierig das ist im fremden Land. Nach 4 Wochen war der Ofen aus und dann kam dieser Brief, ich komme heim, wie kann's nimmer. Ist ganz normal, weil die Aufgabe viel, viel größer ist, als dass es ein Mensch kann. Es kann nur der auferstandene Jesus schwache Werkzeuge befähigen. Und das wissen Sie, dass das sogar so in der Ehe kommen kann. Und Sie haben es dann, wenn Sie in den Ehen Ihrer Kinder leiden. Die haben Sie furchtbar lieb, aber plötzlich kommt der Punkt, wo der Teufel dazwischen tritt. Und da dürfen Sie beten, Herr Jesus, ich lasse das nicht zu, weil du größer bist. Und darum passe ich mich nicht an. In einem Brief einer Ärztin aus Afrika stand der schöne Satz, es ging in den letzten Wochen durch viel Not und Enttäuschungen. Aber, das ist ja schöne aber ich durfte in dieser Zeit ganz besonders Gottes Nähe und seine Durchhilfe erfahren. Das ist das Wunder. Und davon reden wir in unseren Gemeinden, das ist unsere Verkündigung. Und das sagt der Paulus, aber der Herr. Dieser Schatz in irdenen Gefäßen, dass der Herr Jesus uns noch nicht abgeschrieben hat, obwohl wir doch ihn so oft enttäuscht haben, und wir den ganzen Tag Sünde in unserem Leben drin haben. Und er will immer wieder mit uns. Und er will uns Sieg geben. Darum war Paulus nie leergebrannt, weil die Kraft von Jesus kein Ende hat. Und das dürfen Sie wissen in den Enttäuschungen. Und das Thema von Frust und Leiden dürfen wir ansprechen. Jetzt bitte ich Sie einfach, dass Sie viele Besuche machen bei den Kranken. Ich weiß, wir zögern immer, wir haben viele Termine. Nie bin ich leer weggegangen bei gläubigen Christen im Leiden. Eigentlich haben wir Angst. Was willst denn du bringen? Ich habe immer gesagt, wenn ich wenigstens das Leintuch glatt streichen könnte für die Kranken, dass sie nicht wund werden. Das kann die Krankenschwester noch. Oder eine Spritze geben könnte. Aber bloß kommen mit dem Wort des Evangeliums. Und dann passiert es. Bis hin in der Intensivstation. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Bei Leuten, wo man nicht mehr weiß, wo sie im Glauben stehen, gilt das mir, das gilt ihnen. Ich darf sie segnen im Namen Jesu. Herrlich. Wir bringen das Größte, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Und dann sagen die Kranken, das ist das Allergrößte. Wissen Sie, das ist, und dann sagen die, jetzt in meiner großen Schmerzensnot, das ist das Einzige, an das ich mich halten kann. Darum erleben wir ja manchmal solche Frustsituationen, wo wir verzagen. Ich könnte viel erzählen, was man alles im Leben verzagt. Aber Sie wissen das doch selber aus Ihrem Leben ein bisschen. Auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir haben nie den starken Glauben. Jesus sagt, ein Senfkorn genügt. zu wissen, dass Jesus den Sieg errungen hat, das genügt. Dann sag danke, Herr Jesus, jetzt stehe ich wieder auf dem Felsengrund. Wie du es hinausführst, weiß ich nicht, aber ich weiß, du führst es hinaus. Und das ist das Wunderbare. Es ist so wichtig, dass wir die richtige Perspektive haben in den schweren Erfahrungen unseres Lebens, im Frust. Und ich kann immer bloß Zeilen von Liedern sagen, die kommen mir dann so spontan in den Kopf. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. An den Gräbern. Wenn der Arzt die eröffnet, kann nichts mehr machen. Die Bestrahlungen müssen wir einstellen. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Ist das wahr oder ist nicht wahr? Doch, das ist wahr. Das Irdische vergeht. Und es ist nicht wert der himmlischen Herrlichkeit, die vor uns steht. Und Paulus protzt gegenüber den Wundertätern. Nicht, dass Gott nicht Wunder tut. Unser ganzes Leben ist ein Wunder. Wenn so ein alter Urgroßvater wie ich hier vorne steht und noch Kraft zum Schnaufen hat, ist dann ein Wunder. Wir erleben noch Wunder über Wunder. Aber das größte Wunder ist, dass Jesus uns nicht abschreibt und dass er mit schwachen Werkzeugen arbeitet. Und Paulus protzt damit. Wir haben viele Bedrängnisse und Not und Angst und Trübsal, die schnürt uns den Hals zu und wir haben keine Luft mehr und wir sind eingeengt, aber wir verzagen nicht. Wir erleben den Trost von Jesus. Er ist immer da und er verlässt uns nie. Ich kann Sie nur bitten, diese DVD anzugucken, im Internet können Sie es im Kurzlauf durchgucken lassen, das Kreuzchristen in China, die zweite Folge, das ist so toll. Die Leute, die 23 Jahre im Straflager waren, ich kenne viele von ihnen, einer hat mich durch Peking durchgeführt, was die erzählt haben aus dieser Hölle, dieser Straflager von Mao Zedong. Und dann sagen sie, noch nie waren wir in Jesus so nahe wie in diesem Lager. Und wir hatten Angst, wenn wir mal wieder in der Freiheit sind, ob wir das noch einmal erleben. Das sind die Verheißungen von Jesus, die uns durchtragen. Und das ist wahr und das dürfen wir wissen. Und darum ist so wichtig, dass wir nicht von den irdischen Dingen gefressen werden, sondern beim Herrn bleiben. Und auch die Angriffe von Paulus in der schweren Haft und dass er dann sagt, und ich bin jetzt für die Gefängnisbeamten da und will denen das Zeugnis von Jesus weitergeben. Wir sind unterdrückt und doch voller Leben. Und der Frieden von Christus bewahrt unsere Herzen und Sinne. Das darfst du wissen, weil der Herr Jesus versprochen hat, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und in der Welt habt ihr Angst, aber habt Mut. Ich habe diese Welt besiegt. Und du darfst in Jesus dich bergen. Mensch, was ist das für eine Botschaft? Jetzt zähl doch nicht mehr, wie viele Leute noch zur Stunde kommen. Aber an deinem Ort darf das Zeugnis nicht verstummen. Und das ist ganz egal, ob es im Hauskreis ist oder in der Kirchengemeinde weitergeht oder in der Gemeinschaft, dass das Wort erklingt in unserer gottlosen Welt, das Einzige, was unserer Welt noch Hoffnung gibt. Was denn sonst noch? Nichts vergeblich, was wir für Jesus tun. Also das war das Zweite, da kann man beglückende Erfahrungen machen. Und da geschieht im Dritten das größte und mächtigste Wunder. Was entdecken wir da plötzlich in dieser schweren Bedrängnis? Ich glaube, darum rede ich. Da erkenne ich etwas, was ich nicht mit den Augen sehen kann, aber dass ich weiß, Gott, der da hieß, das Licht in der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Dieses Wunder, dass es plötzlich im eigenen Herzen ganz fröhlich wird. So weine ich, wenn ich weine, doch noch mit Loben. Es kann schwer sein. Aber der Friede Gottes im Herzen, der ruht plötzlich da. Warum? Weil ich diesen Blick habe, das Angesicht Gottes, die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, was wir heute Morgen haben. Das schenkt der Herr in diesen großen, schweren Stunden. Und darum ist mir nicht bange um die verfolgten Christen. Und ich möchte das immer wieder sagen, es ist nicht das höchste Gebetsanliegen, dass wir die Christen rausholen. Ich bin jetzt über 40 Jahre mit verfolgten Christen zusammen gewesen, in allen Teilen der Welt, angefangen vom Kommunismus. Nie habe ich erlebt, dass ein Christ ein Asyl wollte. Nie. Auch bei Hilfe Brüder nie. Auch nie im Südsudan, nie im Bürgerkrieg. Bete für uns, dass wir durchhalten. Und wir müssen dort in dieser totalen Hölle Zeugnis geben vom Heiland. Heiko Grimmer hat übrigens dasselbe erzählt, wie er mein Nachfolger war bei Licht im Osten. Und das ist so wichtig. An dem Platz, wo uns der Herr hingestellt hat, da bleiben wir seine Zeugen Und da können wir die beglückende Erfahrung machen, dass wir umso mehr das erleben, das wirst du erleben, wenn jetzt auch ganz viel Schweres vor dir steht und eine Gemeinde rückt zusammen. Schön das Lied von Katharina Neudeck. Dass wir zusammenstehen und das aber miteinander erleben, was ist das für unsere jungen Leute ein großes Erleben, wie Gott das noch einmal wahr macht durch dieses mächtige Wort, das Wort Gottes, das wie seit der Weltschöpfung, es werde Licht. Auf einmal wird es Licht in der Finsternis dieses Herzens. Und das ahnt ja die Welt, das ahnt die Welt. Ganz schlimm ist heute, dass die glaubenden Christen nicht mehr wissen, was das Wort Gottes ist. Eine Macht. Und das Wort Gottes erfüllt sich. Ganz furchtbar, wenn man meint, man müsse die Bibel anpassen an den, und dann noch an den Menschen von heute, an den gottlosen Menschen von heute. Nein, das Wort Gottes, das schafft Licht in unser Finsternis unseres Lebens. Das überwindet, das bringt Freude und Frieden hinein. Und Sie müssen das erleben, wie das ist bei einem Menschen, der das, bei einem Buddhisten, bei einem Hindu, bei einem Moslem, der plötzlich Christus erkennt und das Wort. Ich habe es Ihnen ja immer wieder gesagt, wo ich bin, sage ich, dass ich ja viel mit Konvertiten gesprochen. Ich erinnere mich immer noch in Burma an diese Myanmar Inlandmission, so mächtige Männer, die da sagen, wir wollen Jesus bezeugen, aber das ist im Kommunismus so schwierig. Da hinten ist ja noch so ein Militärregime in Burma, Myanmar. Und dann erzählen die mir und sagen, wir waren buddhistische Mönche. Das gibt es doch nicht. Mit den gelben Kutten seid ihr rumgelaufen. Sagen, ja, Buddhismus ist schon was Großes. Wenn man den Stress bewältigt und die Weisheit des Buddha. Sagen, warum seid ihr Christen geworden? Haben euch die Christen imponiert? Und dann sagt er, nee, auf die haben wir runtergespuckt. Ja, habt euch die Gottesdienste so gefallen? Nee, war nicht. Und was war die Pfarrer? Nee, gar nichts. Die Kirchen, die Musik? Nein, alles nicht. Was dann? Als wir das erste Mal von Jesus hörten. Und ich darf Ihnen sagen, alle Worte, die nicht auf Jesus gehen, sind umsonst. Das ist die Botschaft, die wir verkünden, dass es hell wird und dass Jesus sein Wort erfüllt, das er uns gegeben hat und dass er auf dem Kreuzesweg den größten Sieg hat und wir der Auferstehung entgegengehen. Was soll denn noch mehr sein? Ich war ja 30 Jahre in der Ludwig-Hofacher Kirche und der Name Ludwig Hofacher sagt ja viel mit seinem körperlichen Leiden und Zerbrechen. Er war ja ein Wrack, mit 30 Jahren heimgerufen, hat mal gerade 100 Predigten in seinem Leben gehalten. Was ist denn das? Das übertrifft schon jeder Vikar heute. Aber die Predigten haben sie bis heute noch in sich. Und wenn Sie hingucken, da ist gar kein Beispiel drin. Nur Bibelworte. Aber wenn Sie mal langsam lesen, das ist ja alles. Und was das angezündet hat in der Welt. Ungeheure Wirkungen. Und dieser Hofacker, jetzt sagen wir mal, der hat einen großen Glauben gehabt, das ist ein Missverständnis. Er schreibt in einem Brief, weiter kann ich nichts sagen von mir. Mein Glaube ist noch sehr klein, schwach und wankend. Er würde, denke ich, durch eine kleine Anfechtung zerbrochen werden. Das Schwerste war ihm, ist mir das innere Leiden, wo ich mir selber die Schuld geben muss. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Da bleibt nichts als ein Bankrotteur, die Gnade Jesu zu ergreifen. Das sagt ja der Paulus. Das ist das Große, dass Jesus mich hält. Das Herz ist blöde und verzagt beim Blick auf sich selbst. So schleppe ich mich herum. Und dann wage ich wieder den Blick auf das freie Erbarmen von Jesus. Er hat es angefangen, er wird es auch vollenden. Und dann hat er gesagt, er macht die am Galgen selig wie den Schächer und bei denen will ich dabei sein. Das ist meine Hoffnung. Nicht, weil ich besser bin oder weil ich für den Herrn etwas gewirkt habe, sondern weil er Sünder selig macht. Das Hillerlied dann auch benutzt, dass ich schwach bin. Wird er wissen, dass er stark ist, weiß auch ich. Der mich aus dem Tod gerissen ist, auch nun der Gott für mich. Und wie kommt dieses Licht ganz einfach zum Leuchten? Ganz einfach durch das Bibelwort. Indem ich das Bibelwort lese, das Wort Gottes, und das verkünden wir. Und das ist unser erstrangiger Auftrag. Uns lockt das immer wieder Aufgaben in aller Welt. Warum nicht Sozialaufgaben? Natürlich, Sozialaufgaben sind schön. Wir haben ja auch viel Sozialaufgaben gemacht, wie Heferbrüder, aber nie auf Kosten des Evangeliums. Das Rote Kreuz macht auch gut und die Feuerwehr macht auch Gutes und Christen müssen ja alles in der Welt machen. Aber wir haben an einer Sache eine Einmaligkeit und da dürfen wir nie auf Kosten von diesem Auftrag nie was kürzen, dieses herrliche Evangelium allen Menschen kundzumachen. Ich bin so froh, dass Jesus nie von uns verlangt hat, wir sollten Menschen überzeugen. Können wir ja gar nicht. Er hat nur gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Was heißt Zeugen? Wir erzählen weiter, was wir mit Jesus erlebt haben. Übrigens, bei Muslimen können sie nie was Größeres sagen, als dass sie ihm erzählt haben, ich bin kein guter Mensch, aber Jesus vergibt mir meine Schuld. Alle Konvertiten sagen, das ist der Hammersatz, der jeden umhaut, weil Muslim Schuld nicht kennt. Und erzählen Sie es von sich, dem können Sie sagen, ja, du bist ein Sünder, das geht immer schief. Aber sagen Sie, ich bin ein Sünder, ich mache alles in meinem Leben falsch. Bis zu meinem Tod leide ich, dass ich die Sünde nicht besiege, aber Jesus hat sie besiegt. Und der ist der Heiland für mich. Die größte Botschaft, und dieses weiterzutragen in aller Ohnmacht und zu den Leuten zu tragen, die mutlos sind, zu den Alten auf dem Sterbebetten, wo wir hingehen. In Zafelstein lernten wir noch vor ein paar Jahren den Helmut Müller aus dem Siegerland kennen, in Trubach in der Gemeinde, wo ich ihn auch wieder traf. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen mit seinen wunderbaren Liedern, die er gedichtet hat. Er war ein Sangesmeister und hat dort im Siegerland so viel gemacht. Und dann hat er so eine schreckliche, schwere Krankheit bekommen und war immer voller Schmerzen. Und dann hat er das noch einmal, weiß noch, wie ich da in Trubach war, wie er das gesagt hat, ich habe kaum können und jetzt mit den starken Schmerzen bin ich nochmal hergekommen und so. Und dann hat er gesagt, ich bin getrost, wo auch mein Weg führt hin, weil ich in Jesu Hand geborgen bin. Bist du geborgen in Jesus? Ja, der einzige Weg im Leben und im Sterben. Und darum dürfen wir das wissen. Und jetzt das Letzte noch, viertens, darum werden wir nicht müde. Auch wenn der äußere Mensch verdirbt, wird der innere, da spricht er plötzlich wunderbar, das innere von Tag zu Tag erneuert und immer ganz arg neu, gründet das auf das große Erbarmen von Jesus und das Vertrauen. Und ich denke noch einmal, was war das für ein schwacher Haufen, dass Jesus diese Jünger versammelt hat, als er in der Himmelfahrt von der Erde sichtbar von ihnen aufgefahren ist. Etliche aber zweifeln, es waren nur noch 11, einer hat sich das Leben genommen, 11 waren es noch, etliche aber zweifelten, ein kümmerlicher Haufe. Ich will ihnen einfach Mut machen. Und Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel auf Erden, darum geht hin. Und da haben wir etwas ganz Großes, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Wissen Sie, was das Reich ist? Das Gottesreich. Napoleon hat auch ein Reich aufrichten wollen. Die deutschen Kaiser im Mittelalter wollten dieses Reich aufrichten. Adolf Hitler hat das Dritte Reich nochmal aufrichten wollen. Die waren alle fasziniert von dem Wort Reich, aber die kriegen es, die Glaubenden, denen es der Herr Jesus schenkt. In ihrer Schwachheit dürfen sie mithelfen, dass das Reich Gottes in unserer Welt, die dem Untergang entgegengeht, gebaut wird. Und das ist das Allergrößte, die verlockendste Aufgabe. Was wollen wir uns denn sonst einsetzen? Und da brauchen wir nicht neue Formeln und Methoden und sonst was. Ich will ein Zeuge sein. Herr, brauche mich, wo du mich einsetzt. Ich will zur Verfügung sein, auch in einer toten und erstarrten Christenheit. Was für ein Amt haben wir? Und dann denke ich dran, wie war das durch die Geschichte? Da waren ein paar Hugenotten und da waren ein paar Waldenser und da waren die Erweckungsbewegungen. Und was war das? War doch nicht viel, als damals 1908 dieses Gebäude hier gebaut wurde, Bethanien den Grund gelegt und der Herr, was hat er gebaut? Alles Reich Gottes ist geworden. Wie viele Menschen haben die Königsherrschaft von Jesus gefunden durch diesen Dienst? Und ich möchte euch Mut machen, der Herr will das in großem Maß durch euch weiter tun. Blickt nicht auf euch, blickt auf Jesus. Und geht fröhlich euren Weg und geht einfach weiter. Dann danke, Herr Jesus. Ermutigt, gestärkt, dass er etwas tun will. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Welch einen herrlichen Glaubensblick. Wir beten. Ach Herr, uns tut das leid, wie wir oft so kleingläubig sind und dir so wenig zutrauen. Und wir bitten dich, einfach, dass du uns gebrauchst. Wir stellen uns dir zur Verfügung. Du kannst durch unsere Worte reden, durch unsere Taten, durch unsere Opfer. Und wir wollen, dass in dieser Welt dein Reich gebaut wird. Wir wollen nicht Erfolg sehen. Uns genügt es, dass wir in deiner Hand geborgen sind. Wir wollen uns ganz neu in deinen Dienst geben. Und vielen Dank, dass wir dein Wort haben, dass dein Wort nicht trügt und dass wir das erfahren dürfen. Und das erleben, wenn wir vom Glauben zum Schauen kommen, wenn du uns heimholst in deinen Frieden, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Herr, danke, dass wir noch gebraucht werden, solange du noch Aufgaben für uns hast, wollen wir wirken für dich. Und segne du jeden Einzelnen heute. Und ganz besonders auch die, die nicht dabei sein können. Grüße sie jetzt und gib uns das richtige Wort, wenn wir sie besuchen und die Grüße von hier bringen, dass du sie aufrichtest und wir sie trösten können in deinem Namen. Amen.